Hier lernst du von den Besten. Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast mit Sabine Sattler und Julia Eichhorn.
Inspirierende Persönlichkeiten vor den Vorhang holen, Einblicke in berufliche und persönliche Erfahrungen unserer Gäste bekommen und so den ein oder anderen Impuls mitnehmen. Das ist die Idee hinter unserem Speed Mentoring Podcast.
Ja, wir, das sind Julia Eichhorn
und Sabine Sattler. Und unser heutiger Gast ist Ursula Plasnik.
Genau. Ursula, vielen Dank, dass du heute bei uns bist und wir freuen uns jetzt schon sehr, mit dir plaudern zu können.
Ich freue mich auf euch.
Ja, wir dürfen dich unseren Zuhörenden gleich mal kurz vorstellen. Dafür verlesen wir eine Kurzbiografie. Wenn du da noch etwas dazu zu sagen hast, beziehungsweise Anmerkungen dazu hast, bitte einfach drauf los. Ursula Plasnik, du bist geboren und aufgewachsen in Klagenfurt. Nach der AHS-Matura hast du an der Uni Wien JUS studiert und in dem Fach auch promoviert, beziehungsweise durch deinen Postgraduate-Abschluss am Europa-Kolleg in Brügge den Grundstein für deine Karriere in der Diplomatie gelegt.
Nach der Ausbildung und dem Gerichtsjahr ist sie in den österreichischen diplomatischen Dienst eingetreten und hat viel Erfahrung in der multilateralen und bilateralen Diplomatie gesammelt.
Und diese Erfahrungen konnte sie in ihrer späteren Funktion als Kabinettschefin von Wolfgang Schüssel, in ihrer Rolle als Außenministerin der Republik Österreich und Botschafterin in der Schweiz bzw. in Paris gut brauchen. Ursula Plasnik ist seit 2021 im Unruhestand, unterrichtet, schreibt und spricht zu europäischen Themen und zur Sicherheitspolitik.
Ja, möchtest du zu dieser Kurzbiografie noch etwas hinzufügen?
Nein, das ist lang genug, danke.
Okay, dann freuen wir uns jetzt auf unser Gespräch.
Ja, liebe Ursula, was sind denn für dich die wichtigsten Stationen in deinem bisherigen Leben gewesen?
Kann ich eigentlich nicht so auf den Punkt bringen, denn jede Station war in sich gesehen wichtig und Voraussetzung für die nächste. Mir war nie langweilig, das ist vielleicht das Allerwichtigste. Und deswegen ist eine Phase in die andere übergegangen.
Und ist dir noch irgendeine Weggabelung oder etwas in Erinnerung geblieben, wo du dich entscheiden musstest?
Ja, das Leben ist voll von Entscheidungen und man weiß immer erst im Nachhinein und manchmal das auch nicht, was jetzt die richtige Wegentscheidung war. Für mich war sicher das JUS-Studium eine Entscheidung, die wegweisend war im wahrsten Sinn des Wortes. Die Diplomatie ist dann ja eigentlich ziemlich logisch aus dem Wunsch erwachsen, nicht jeden Tag in dieselbe Schule zu gehen, ins selbe Gebäude und nicht denselben Schulweg zu beschreiten. Das ist bei einer global angelegten Laufbahn dann eigentlich sicher.
Also was die Reiselust?
Jedenfalls die Nichtlust am ewig Gleichen. Und dann ging es weiter von der Diplomatie in die Politik. Und das war dann schon auch ein großer Schritt, weil den kann man nicht so leicht zurückdrehen.
Hättest du ihn gern zurückgedreht?
Gelegentlich schon.
Warum?
Weil eigentlich Politik, wie sie ankommt und wie sie kommentiert wird, ein sehr negatives Image hat. Und kein Mensch hat Lust, in einem negativ beimagten Bereich zu arbeiten.
Das ist definitiv nachvollziehbar, ja. Aber generell, das muss ja auch eine sehr schwere Entscheidung oder gewesen sein, oder zumindest da macht man sich sicher, dass nicht so einfach die Diplomatie gegen die Politik einzutauschen. Wie bist du an diese Entscheidungsfindung herangegangen?
Da gab es zwei Elemente. Das erste mir hat dann schon gedämmert, dass man nicht eigentlich sich damit zufrieden geben sollte, am Stammtisch herumzumeckern, zu jammern, alle zu kritisieren und über die Politik und ihre Unfähigkeit, die Probleme zu lösen, klagen sollte. Das war eigentlich die innere Vorbereitung, wenn man so will. Irgendwann einmal muss man auch selber zupacken und die Dinge in die Hand nehmen und halt versuchen, so gut man es selber kann, es in Angriff zu nehmen. Und der zweite Faktor war ein Mensch, der heißt Wolfgang Schüssel, und der hat mich da sehr bedrängt. Ich wollte eigentlich nicht in die Innenpolitik gehen. Das war das Letzte, Außenpolitik von mir aus, aber Innenpolitik schon gar nicht. Da kannte ich mich auch nicht aus, Parteipolitik schon ganz weit weg. Und er hat dann eigentlich, er hat da ziemlichen Druck ausgeübt. Und da bin ich eingegangen.
Und weißt du, was er in dir gesehen hat, welches Potenzial, welche Eigenschaften, was er gedacht hat, die brauche ich und sonst keine?
Das ist mir bis heute schleierhaft. Ich habe zwei Erklärungsansätze gefunden. Das eine war, ich habe seine Unterlagen für die Ministertreffen in der Zeit, in der er Außenminister und Vizekanzler war, vorbereitet. Und ich habe sie eingeschrumpft von hunderten, wenn nicht tausenden Seiten jeweils auf ein lesbares Paket. Und ich glaube, das hat ihm einfach, das ist ihm entgegengekommen. Denn kein Mensch hat Zeit, diese absurden Ziegel zu studieren, die die Mitarbeiter im, mit einer gewissen, wie soll ich sagen, mit einem äußeren Fleiß und einer inneren Trägheit vorbereiten. Und der zweite Ansatzpunkt, so sehe ich es zumindest heute, war, dass er bei mir sehr sicher sein konnte, dass ich zu niemandem dazugehört habe. Also ich war nicht Teil von einem Bund, von einem Bundesland, von einer Interessensgruppierung, sondern ich war einfach ein freischwebender Künstler sozusagen. Und ich glaube, das war mitentscheidend.
Generell vielleicht noch einen Schritt zurückzugehen, auch noch in die Diplomatie auch. Da ist ja oft notwendig, entscheiden unter Druck. Wie bist du da an die Themen rangegangen und an die Situationen, dass du dir auch Klarheit verschaffst, eine Entscheidung dann zu treffen?
Da tue ich mir, wie viele Leute, ziemlich schwer. Denn ich bin vom Sternzeichen her Zwilling, Aszendent Waage. Was bedeutet das jenseits des Aberglaubens? Es bedeutet, dass in mir viele Menschen und viele Meinungen wohnen und die dann unter Druck zur Entscheidung zu bringen, war nie einfach und es wird auch nicht einfacher im Alter.
Heißt das, dass du auch Rat einholst und Meinungen einholst, bevor du eine Entscheidung triffst, oder machst du das lieber mit dir alleine aus?
Nein, ich bin ein ausgesprochenes Teamtier und ich liebe es, mir den Überblick durch Gespräche und durch die Aufnahme der Weisheit und der Erfahrung anderer zu holen. Das ist für mich eigentlich die beste Methode gewesen und ist es immer noch, meinen eigenen Gemüsesalat im Gehirn sozusagen hinzukriegen und ein bisschen auszumisten auch immer wieder von Ballaststoffen. Also das Gespräch, der Austausch, das Miteinander, das einander in die Augen schauen, das Zuhören, das Kommentieren, manchmal auch die Auseinandersetzung, das brauche ich.
Wie unterscheidest du dann zwischen wohlmeinenden und eher nicht ganz so wohlmeinenden Ratschlägen?
Naja,
das gerade in der Diplomatie, stelle ich mir vor, sind da die Menschen sehr gut geeicht da drinnen, das auch gut ein bisschen zu verstecken, oder?
Nein, ich glaube, dass das einfach eine Charaktergeschichte ist und zu den grundlegenden Kulturtechniken des Menschen gehört, die Freund-Feind-Unterscheidung. Und das ist nie so ganz eindeutig, wie man sich's vielleicht wünscht. Das weiß man ja auch aus dem praktischen Leben. In der Diplomatie ist es nicht anders. Also einander zuhören, versuchen herauszufinden, was ist dem anderen wichtig? Was muss der andere liefern? Nicht nur, was will ich liefern, was kann ich liefern, was muss ich liefern gegenüber meinen sozusagen Auftragsgebern, sondern auch, wie schaut's aus bei dem anderen, bei der anderen. Ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel zum Verständnis, aber das ist auch außerhalb der Diplomatie ein gutes Hilfsmittel.
Ja, wenn man dann schon mal die Ratschläge anderer dabei hat, am Ende des Tages, die Entscheidung liegt ja dann doch immer bei einem selbst. Wie entscheidest du, aus der Intuition heraus oder gehst du das wirklich strategisch an? Also entscheidet da ein bisschen der Bauch mit oder nur der Kopf?
Das kommt drauf an. Es ist ja jede Entscheidung eingebettet in eine einmalige Szenerie. Und daher kann man das auch nicht so über den Kamm scheren. Und sollte sich mit jeder Entscheidung, so gut man halt Zeit hat und die Möglichkeit, sich Informationen zu beschaffen, gesondert auch angehen.
Sonst gehen wir den Schritt weiter in Richtung Erfolg. Wie definierst du Erfolg? Was ist für dich Erfolg?
Wenn etwas gut gelingt.
Wenn etwas gut gelingt. Und wann hattest du für dich das erste Mal das Gefühl, okay, ich bin erfolgreich mit dem Einsehen, mit dem Standing, mit dem Selbstbewusstsein zu sagen, das habe ich gut gemacht, so kann es weitergehen?
Naja, sehr wenig und sehr selten, denn man hat mir eigentlich keine besondere Leistungs, wie soll man sagen, nein, man hat meinen Leistungen keinen Applaus gespendet, muss ich ehrlich sagen. Das hat in der Volksschule begonnen. Es war für meine Eltern völlig selbstverständlich, dass dieses Kind gerne in die Schule geht und dass es auch mit guten Noten nach Hause kommt. Also man hat mir bestenfalls auf die Schulter geklopft, während andere Kinder da sehr viel umfangreicher gelobt worden sind, als ich in meinem diesbezüglich eher emotionsarmen Haushalt. Und das zieht sich eigentlich durch mein Leben. Also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, warum merkt das niemand, wie ich mich angestrengt habe und was ich jetzt geleistet habe. Aber das gehört für manche auch zur Biografie.
Und hängt das dann vielleicht auch mit der Berufswahl zusammen? Das Feld der Diplomatie und der Politik?
Sehe ich jetzt eigentlich nicht, denn da gibt es dann besonders wenig Anerkennung. Also es ist von dem her die falsche Entscheidung gewesen.
Und warum hast du dich dann für das Studium der Juristerei entschieden?
Aus Feigheit. Ursprünglich, um ganz ehrlich zu sein. Ich hätte ganz gern Medizin studiert, denn das hatte hohes Ansehen. Oder ich hätte noch lieber Architektur studiert, dafür hätte ich aber gebraucht darstellende Geometrie, denn ich bin in einem neusprachlichen Gymnasium aufgewachsen, also ohne darstellende Geometrie. Und das schien mir ein unüberwindbares Hindernis. Daher auch heute von dieser Stelle aus die Botschaft an alle, die an irgendein Hindernis stoßen eines Tages, junge Menschen oder auch schon reifere, ein Hindernis, das sich so verkleidet wie für mich die darstellende Geometrie. Weg mit dem Hindernis, nicht vor dem Hindernis eingehen oder eine Kurve machen, woanders hin. In meinem Fall ist es gut ausgegangen, denn ich glaube, dass die Juristerei ganz gut zu mir gepasst hat oder immer noch passt. Aber der Grund war in Wirklichkeit ein falscher.
Das ist vorhin den Punkt aufgebracht, anderen Tipps geben etc. Wenn man das vielleicht, das Thema Führen weiterspinnt in Richtung Führen von Mitarbeitenden und Teams. Du hast ja ganz viele Teams geleitet. Man muss sogar sagen, als Außenministerin warst du der Zeit eigentlich voraus und hast Remote Leadership betrieben, oder? Wenn man das so sagen kann, nicht alle Mitarbeitenden direkt bei dir, sondern auf dem ganzen Erdball verstreut. Was ist denn dein Eindruck? Was macht gute Führung aus?
Ich glaube, klare Ziele setzen. Das ist der erste Punkt. Denn ein Team, jedes Team und schon gar ein Team, das auf der ganzen Welt vernetzt ist, braucht erkennbare, kommunizierbare, klare Ziele. Also das halte ich für den ersten wichtigen Punkt. Den zweiten wichtigen Punkt, glaube ich, erreichen wir, wenn wir das Gefühl haben, in einem Team der Gemeinsamkeit, der gemeinsamen Unterstützung, der gegenseitigen Hilfe und der Verlässlichkeit der Spitze. Also ein Chef muss zu seinen Leuten stehen, eine Chefin. An sich eine Selbstverständlichkeit, aber dieses Gefühl muss auch wirklich da sein, denn nur dann kann man wirklich Spitzenleistungen herausbekommen aus einem Team. Für mich ist dann etwas noch dazugekommen, was ich in meinen Teams immer wieder versucht habe, bewusst zu machen. Ein Team, das wirklich Hochleistung bringt, da muss jeder auf den anderen zugehen, dem anderen entgegengehen. Nicht warten, bis der um Hilfe ruft oder sagt, könntest du mitmachen. So funktioniert's nicht. Wenn man nicht von sich aus die Umsichtsfähigkeit und den Willen hat, gemeinsam was zu erreichen, dann kann keine Spitzenleistung herauskommen. Dann kommen einzelne Brösel.
Aber eben, um auch ein Team gut zu führen und eben diese Spitzenleistung zu erwarten zu können, braucht man ja selbst auch oft Energie und Kraft, damit man wirklich auch eben diese Vorbildrolle erfüllen kann. Wo holst du dir oder hast du dir auch unterwegs immer diese Motivation und diese Kraft geholt, deine eigene Energie?
Meine persönlichen Kraftquellen sind andere Menschen. Ich bin ein menschbezogener Mensch. Und viele andere Elemente, aber das hängt von einem Tag zum anderen, von einer Stunde zur anderen, von den Umständen ab. Mal ist es die Musik, dann ist es die Natur, dann sind es wieder Leute, dann ist es der Rückzug mit der Stille, dann ist es wieder die nächste Gesellschaft mit jemandem, der mir liegt, oder ein Streit mit jemandem, der mir weniger liegt. Also aus all diesen Umständen zieht man eigentlich Energie aus meiner Sicht. Mhm. Also da sozusagen eine strenge Grenze zwischen dem Resourcing einzuführen und dem Rest des Lebens, das war nie so meine Methode.
Du ziehst also Energie aus anderen Menschen und du bekommst aus Streitgesprächen oder guten Diskussionen natürlich, glaube ich, auch sehr viel Feedback, oder? Wie legst du das an, dass du ehrliches und konstruktives Feedback bekommst? Wie schaffst du es, oder hast du es auch in deiner beruflichen Tätigkeit geschafft, immer wieder in solche Situationen zu kommen, damit man wirklich weiterkommt?
Es gibt ein paar unbestechliche Gutachter für Feedback. Das sind Kinder, immer. Die reden einfach Klartext und die Wahrheit. Das muss man aushalten. Aber das ist extrem wertvoll, weil die verschwenden keine Zeit damit, sich irgendeine Komplikation auszudenken, nur um dem anderen zu gefallen oder zu schonen. Also kommt auch vor, aber als Feedbackgeber sind Kinder einfach unersetzbar, finde ich. Und dann muss man sich ab einem gewissen Verantwortungslevel, wahrscheinlich muss man sich das Feedback, das Ehrliche, organisieren, ganz bewusst. Also man muss sich ein Netzwerk von Leuten aufbauen, so habe ich es jedenfalls immer getan, von denen ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wissen konnte, sie werden mir wirklich ehrliches Feedback geben. Das war übrigens die Voraussetzung, die einzige, die Wolfgang Schüssel dann mir gegenüber ausgesprochen hat, wie er mich angestellt hat. Er hat gesagt, werden Sie mir immer Ihre Meinung sagen, auch wenn ich knurre. Das schien mir sehr leicht zu versprechen, denn ich hatte in meinem persönlichen Umfeld eher immer wieder das Feedback, du bist zu kritisch, du bist mit nichts zufrieden, du nimmst nichts so an, wie es eigentlich sein könnte, du drehst jeden Stein um, also du bist einfach lästig. Das war so ein bisschen meine Wahrnehmung von der persönlichen Umgebung. Also jemandem zu versprechen, dass ich ihm meine Meinung sagen werde, das schien mir sehr einfach.
War es das auch?
Das war es dann nicht, denn in einer Situation, und es gab viele, wo es einem nicht so gut geht, wo es der Gruppe nicht so gut geht, wo es vielleicht auch suboptimal gelaufen ist, immer noch eine klare Wahrnehmung zu haben und sie auch im Vertrauen auf diese Urforderung sozusagen kundzutun, das ist dann schon schwieriger.
Inwiefern macht dann sozusagen der Ton die Musik, wie man so schön sagt?
Immer, ja. Eigentlich immer durchgehend.
Also, dass man dann durchaus auch noch so harte Wahrheiten, wenn man sie respektvoll rüberbringt, dass man sie dann trotzdem auch einen knurrenden Herrn Schüssel rüberbringen kann.
Ja, ich glaube, dass wir Menschen einen untrüglichen Sinn dafür haben, ob es jemand mit uns gut meint oder nicht. Und das macht dann auch viel von diesem sogenannten Ton aus, denn es ist ja nicht nur eine Frage der Stimmlage und des Sprechgesangs sozusagen, sondern der inneren Haltung.
Definitiv, ja. Langfristige Motivation ist ja oft auch ein Thema, gerade wenn es eben die angesprochenen schlechten Phasen in einem Team gibt, dass man dann sozusagen das große Bild, der Big Picture dann auch sieht, da durchzutauchen durch diese schweren Phasen, diese kritischen Phasen für ein Team. Was hast du da eine spezielle innere Haltung dafür für dich entwickelt, wie du sagst, okay, ich tauche mich dadurch, ich motiviere mich da langfristig auch dabei zu bleiben, oder nimmst du es, wie es kommt, und nimmst jede Situation individuell?
Ich glaube, dass vor allem auch wieder für Frauen, aber vielleicht nicht nur, ein wichtiger Punkt ist, den Perfektionismus beiseite zu schieben. Das ist etwas, was mich in meinem Leben echt behindert hat und was ich dann auch im Gespräch mit meinen Studenten und Studentinnen immer wieder erlebt habe. Man blockiert sich durch den eigenen Perfektionismus. Also den einmal auf die Seite, es mit sich ein bisschen lockerer nehmen, zu wissen, dass man nicht unfehlbar ist und dass das zum Leben gehört, dass man auch Fehler machen wird, dass man Unfug sagen wird und eine falsche Entscheidung auch dazu gehört und der Umgang damit, dass es einmal nicht so gut läuft oder dass es einfach wirklich auch schlecht läuft. Ja? Also die Akzeptanz der Veränderung ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt für mich, was letzten Endes immer eine Kombination aus Grundsätzen, aus Prinzipien, die mir wichtig waren und für die ich mich eingesetzt habe und von denen ich gewusst habe, die verschwinden jetzt nicht nur, weil ich einen Bad Hair Day habe.
Diese Prinzipien, ist das etwas, das in dir gewachsen ist über die Jahre oder wo du ja schon sehr früh gewusst hast, das sind meine Prinzipien und davon lasse ich mich auch an den Bad Hair Days gut leiten?
Ja, ich glaube, das ist individuell verschieden bei mir. Ich glaube eigentlich, wenn man auf die Kinder zurückkommt, man sieht auch an den Kindern sehr schnell und sehr bald, was für Charaktereigenschaften da angelegt sind. Und die Variationsbreite ist dann später eigentlich kleiner, als man glaubt. Natürlich ist das Thema Freiheit eines, das auch für mich immer prägend war. Aber jetzt im Alter sehe ich auch manches, was so nach Freiheit ausgeschaut hat, in einer relativierenderen Art und Weise. Also man soll nicht zum Fundamentalisten werden, auch nicht zum Fundamentalisten der Freiheit.
Prinzipien ist noch ein anderes Stichwort, das ich noch mitnehmen möchte, nämlich wir sind ja auch im Podcast sozusagen für Führungskräfte oder angehende junge Führungskräfte und Verhandlungen sind ein Thema, das, glaube ich, die meisten von uns in irgendeiner Form auch im Alltag wiederkehren. Aber jetzt hast du ja Verhandlungen auf internationaler Ebene geführt, die ja sozusagen wirklich eine ganz andere Dimension haben als jetzt in einem Betrieb Verhandlungen, vielleicht mit dem Chef die Gehaltsverhandlung zum Beispiel. Aber hast du dir da auch immer Prinzipien in den Verhandlungen zurechtgelegt oder sind das sozusagen deine inneren Prinzipien, die sozusagen für alles gelten können?
Ich bin überhaupt nicht deiner Meinung, dass es einen Unterschied macht, ob man jetzt internationale Verhandlungen führt oder ob man im eigenen Betrieb verhandelt oder in der Familie. Denken wir an die Familie als Hauptverhandlungsforum, wo ausgedealt wird, um in der Sprache von Donald Trump kurz zu landen. Wie wir miteinander umgehen in einer Familie, wer was darf, wer was bekommt, das ist ein laufender Verhandlungsprozess. Und ich glaube überhaupt nicht, ich sehe da keine Unterschiede in den Grundhaltungen und auch in den Grundprinzipien. Und wenn es da etwas gibt, was ich in den Vordergrund stellen möchte, ganz besonders, dann ist es ernst nehmen, das Gegenüber ernst nehmen. Ich habe zum Beispiel sehr viel mit Frauen gearbeitet, weltweit, und es war nicht ganz leicht, etwa in Afrika jetzt mit einer Gruppe von Frauen mich selbst als privilegierte weiße Frau aus dem Norden in Beziehung zu setzen. Aber ich habe gewusst, es wird ein Thema geben, wenn ich das anspreche, dann werden sie automatisch, werden die Augen aufleuchten und es wird eine Art Kommunikation beginnen. Und das war, dass ich ihnen gesagt habe, ich komme aus einer anderen Welt. Ja, ich schaue auch anders aus. Aber wir haben eine Erfahrung, die uns verbindet, die wir gemeinsam haben. Und das ist die Erfahrung, dass wir nicht ernst genommen worden sind. Es war unglaublich, wie sehr dieses kleine Wort nicht ernst genommen worden sein zu einer Art Befreiung in der Kommunikation geführt hat. Und ich glaube, dass das in sehr vielen Bereichen ein Wort ist, von dem wir, oder eine Begrifflichkeit ist, von der wir profitieren können, wenn wir einander ernst nehmen. Als Menschen, als Partner, auch besonders in Gehaltsverhandlungen, dann ist es der Grundstein, einander besser zu verstehen, aufeinander einzugehen und zu einer Lösung zu kommen. Zu einer Lösung, die nicht als aufgezwungen empfunden wird, sondern als eine Lösung, an der man auch selbst beteiligt ist.
Wenn man so zuhört, dann entsteht bei mir zumindest der Eindruck, dass jetzt Verhandlung jetzt nicht quasi eine Art Schachspiel ist, mit wer zieht dann wen Zug, sondern dass es wirklich ein Miteinander in Dialog kommen ist, die Position des anderen verstehen zu wollen und dadurch gemeinsam für alle die bestmögliche Lösung zu erzielen. Kannst du dem irgendwie zustimmen oder wie würdest du es charakterisieren?
Ja, das kommt ziemlich nahe. Das ist natürlich jetzt schon, wo ich es als Spiegel vorgehalten bekomme von dir, muss ich dazu wahrscheinlich einschränkend sagen, die Geschäftswelt, wenn es so etwas gibt, die nach anderen Prinzipien funktioniert, ist natürlich nicht mein Arbeits- und Lebensgebiet gewesen. Also es mag schon auch sein, dass es sogenannte Verhandlungssituationen gibt, aber es hat für mich eben mit dem Begriff der Verhandlungen nichts zu tun. Wenn ich Frieden möchte, wenn ich wirklich beitragen möchte zu einer internationalen Lösung oder auch zu einer Lösung in einem Betrieb, da kann es nicht um Spiele gehen. Da kann es nicht um Herumschachern gehen. Da kann es nicht darum gehen, ich mache eine koloniale Ausbeutung von dir und dann habe ich maximal gewonnen und bin der Supersieger. Wenn das die Idealvorstellung ist, hat es aus meiner Sicht genau mit Verhandlungen null zu tun, sondern das ist einfach die Ausübung von Dominanz. Da geht es nur um Macht und sonst gar nichts. Verhandlungen und die Suche nach Lösungen bedeutet immer, dass man von diesen Macht Ansprüchen ein Stück weit zurücktritt, wenn man es ehrlich meint, wenn man es ernst meint. Wenn man es aber nicht ernst meint, sondern als zynisches Palaver, als zynisches Spiel eigentlich meint, dann reden wir von einer ganz anderen Kategorie, aber nicht von dem Verhandeln, für das ich eigentlich sprechen kann. Mhm. Oder von meiner Vorstellung von Verhandlungen.
Ein kurzes Frage-Antwort-Ping-Pong. Wenn wir vielleicht gleich einmal starten, Wien oder Brüssel?
Wien.
Reden oder zuhören?
Ein ausgewogenes Verhältnis.
Buch oder Podcast?
Ich bin ein optischer Mensch und daher das Buch.
Strikte Agenda oder kreativer Freiraum?
Am besten Freiraum.
Perfektion oder Pragmatismus?
Disziplin und Freiheit.
Frauenquote, ja oder nein?
Muss leider sein.
Öffentlichkeit oder Hinterzimmerdiplomatie?
Vertrauen. Vertrauen gedeiht am besten in Bereichen, die wir schützen.
Harte Verhandlung oder geschickter Kompromiss?
Beides.
Können Sie uns eine, oder kannst du uns ein Land nennen, das dich fasziniert?
Naja, Österreich von hinten bis vorn.
Wenn du eine berühmte Persönlichkeit zum Abendessen einladen könntest, wer wäre es denn?
Odysseus.
Das war jetzt aber sehr schnell.
Ich bin es auch schon oft gefragt worden.
Okay, und warum gerade Odysseus?
Ja, weil er was zu erzählen hat. Spannende Story.
Das stimmt.
Immer noch.
Ja.
Wenn du mal einen anderen Job ausprobieren könntest, welcher wäre das?
Wäre ich musikalisch, würde ich sehr gern Dirigent sein.
Und gibt es ein Sprichwort oder Motto, das dich durch das Leben begleitet?
Ja, Franz Kafka, das Lebendige lässt sich nicht ausrechnen.
Gut, dann sind wir schon wieder fertig mit dem Wordrap. Wir haben auch noch das Thema, auch schon öfters angesprochen, Frauen und Gleichberechtigung. Und nach deinen Kommentaren von vorhin entnehme ich, dass dir das immer auch ein wichtiges Thema ist. Und wenn man die KI nach deinen bedeutendsten Erfolgen fragt, wird unter anderem auch die Förderung von Frauenrechten genannt. Inwiefern siehst du da die Rolle der Frau, dass sie sich auch verändert in der Gesellschaft?
Naja, das ist ein heikles Thema, denn ich glaube, dass sich im Moment gerade viele Dinge rückentwickeln, interessanterweise. Und damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich war mir sicher, während meines ganzen Lebens eigentlich, dass bestimmte Fortschritte gemacht werden und die sind dann einfach da und die können nicht mehr rückabgewickelt werden. Und dazu gehört für mich auch die Gleichberechtigung der Geschlechter, dass Frauen und Männer gleich viel wert sind und den gleichen Respekt, die gleiche Achtung, die gleichen Chancen verdienen. Das ist für mich so elementar und so fundamental, dass ich mir eigentlich nicht überhaupt nicht vorgestellt habe, dass man da auch in die Rolle rückwärts kommen kann als Geisteshaltung.
Wie siehst du in dem Zusammenhang sozusagen die Zukunft der Gleichberechtigung?
Hast du da die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe, ist, dass nichts je garantiert ist, dass nichts für immer ist und dass wir eigentlich sehr aufpassen müssen, dass alles das, was wir erkämpfen, was wir erstreiten, keine Selbstverständlichkeit ist. Wir müssen uns befreien davon, dass es Selbstverständlichkeiten gibt, die für immer und ewig dastehen und nicht mehr angreifbar sind und letzten Endes auch wieder reduzierbar. Mhm. Also dieses Wissen darum, dass wir manche Kämpfe einfach für immer weiterkämpfen müssen in der jeweiligen Generation unter den jeweils anderen Bedingungen, das sollte man schon mitnehmen. Da sollte man sich keine Illusion machen.
Was erachtest du, wären da sinnvolle Maßnahmen jetzt als Gesellschaft, damit wir die Frauen auch weiter fördern?
Für mich war eine Erfahrung, dass man Frauen ermutigen muss. Ob das jetzt immer noch so ist, kann ich nicht so wirklich beurteilen, aber vielleicht gehört das schon auch noch auf den Tisch, immer noch dieses Ermutigen. Frauen sind in einer Art und Weise geneigter zur Selbstkritik, zur Infragestellung, zum Sehen von Hindernissen, zum Fürchten, zum sich selbst Dinge nicht zutrauen. Zumindest war das in meiner Generation so und auch mit vielen jüngeren Frauen, mit denen ich zu tun hatte. Also wir müssen aufpassen, dass hier nicht eine Entmutigung eintritt und dass man nicht diesem Trend der Rückwärtsgewandtheit und der überholt geklappten Modelle Vorschub leistet. Mhm. Wie man das am besten macht, ich glaube immer noch an Erziehung, ich glaube immer noch an das Beispiel, ich glaube immer noch an die Aufklärung. Ich glaube nach wie vor daran, dass man, wenn man Dinge versteht, sich leichter tut. Und daher gehört natürlich auch Information dazu. Aber diese Haltung der Ermutigung gegenüber den Frauen, die, glaube ich, ist immer noch sehr relevant.
Ich habe von dir ein Zitat. Frauen sollten hin und wieder mit dem Hammer auf den Tisch hauen, auch wenn das keine anerlernte Kulturtechnik ist. In dem Zusammenhang, was würdest du dann darüber hinaus noch jungen, motivierten Frauen empfehlen?
Humor. Das ist Humor, ehrlich gesagt, weil man muss sich das mit dem Hammer auf den Tisch hauen, entspricht meiner Erfahrung. Ich bin einfach immer so lang als Blondine behandelt worden, unter Anführungszeichen, bis ich wirklich mit dem Hammer auf irgendeinen Tisch geklopft habe. Denn bis dorthin war einfach nicht klar, wozu ich eigentlich da auch dabei bin. Und das hat mich doch relativ lang in meinem Leben begleitet. Und deswegen sollten Frauen keine Scheu haben, das zu machen, was Männer auch machen, wenn sie sich in einer Gruppe einmal bemerkbar machen wollen und müssen und durchsetzen müssen, nämlich zu zeigen, es geht. Und es geht auch mit einem gewissen Aufwand an Entschlossenheit. Dafür steht symbolisch der Hammer. Und ansonsten, ja, wie immer im Leben, und das ist vielleicht in diesem Gespräch zu wenig vorgekommen, Humor ist natürlich die eine Eigenschaft, die uns hilft, die Ups and Downs auszuhalten und wahrzunehmen, dass das alles letzten Endes nicht so sein muss, wie es ist. Es könnte auch ganz anders sein. Und ja, sich dagegen gewisse Dinge stellt, ist manchmal einfach auch schwach und macht es aus Schwäche und es poltert und klingt laut und ist in Wirklichkeit auch nur Schwäche.
Spätestens mit einem Wechsel in die Bundesregierung warst du ja dann eine öffentliche Person, wenn man das so sagen kann, Role Model für junge Frauen, die sehen jemand verantwortungsvoller Position etc. Was macht das mit einem, wenn man in der Öffentlichkeit erkannt wird, wenn man aus dieser Anonymität der Masse hervortritt?
Naja, für mich war es irgendwie genau das, was ich nicht wollte, und das hat auch einen bestimmten Grund. Ich bin 1,90 und bin daher ab meinem 14., 15. Lebensjahr sowieso immer nur aufgefallen. Das ist schon ein ziemliches Gefühl des Ausgesetztseins, dieses immer angeschaut werden. Also ich bin mit Sicherheit nicht in die Politik gegangen, um mehr wahrgenommen zu werden oder um eine bessere Bühne zu haben oder mir sozusagen die Zuwendung zu organisieren, die ich sonst nicht gehabt hätte. Es war eher so, dass diese viele Zuwendung, die ich von dieser Seite hatte, ein Argument gewesen wäre, da im Hintergrund zu bleiben. Man arbeitet, also Menschen wie ich, die sehr auf sachliche Arbeit aus sind, die arbeiten auch besser backstage oder haben das Gefühl, dass sie backstage besser arbeiten als onstage.
Und ist es ein Gefühl, das du hattest, dass es in der zweiten Reihe für dich besser gewesen wäre? Oder würdest du das im Nachhinein sagen, du bereust den Schritt nach vorne ins Scheinwerferlicht?
Das tue ich nicht. Ich habe überhaupt kein Talent zur Reue. Jeder Schritt war notwendig für den nächsten als Voraussetzung. So ist das bei langen Wegen. Da kann man auch nicht dauernd hin und her sausen und sagen, ich habe es mir jetzt anders überlegt und ich bereue jetzt und marschiere wieder wie beim Spiel am Spielbrett. Bei Mensch ärgere dich, marschiere jetzt da im Retourgang eine Zeit lang. Also das, nein, nicht bereuen ist das Thema, aber es war ein ziemlich harter Lernprozess, bis ich mich dann zumindest in bestimmten Teilen dieser Öffentlichkeit weniger schlecht gefühlt habe.
Und gibt es da jetzt irgendeinen Tipp von deiner Seite an Menschen, denen dieser Schritt vielleicht noch bevorsteht, die damit liebäugeln, etwas, was man sich im Vorfeld vielleicht mit sich gut ausmachen sollte, bevor man den tut, oder ist die Empfehlung einfach machen, man weiß nie, wofür man es braucht oder wofür es gut ist?
Naja, einfach machen ist ein bisschen wenig als Grundvoraussetzung. Ich glaube, man sollte schon sich selbst und die eigene Belastbarkeit, die eigenen Grenzen sehr sorgfältig einschätzen und mit ihnen auch gut umgehen. Man sollte seine eigene Lernfähigkeit nicht unterschätzen. Ja, man kann unglaublich viel lernen, aber man muss auch aufpassen, dass man sich nicht von der Belastbarkeit her überschätzt. Das ist eine relativ heikle Gratwanderung. Und ich habe mitbekommen auf meinem Weg drei Tipps, die mir immer wieder einfallen, auch im Umgang mit jungen Leuten. Das erste ist, tu's mit Freude. Wenn du die Freude nicht mehr verspürst, wenn du sie nicht mehr hast, wenn du sie nicht mehr finden kannst, dann läuft's schief. Dann kannst du auch wenig bringen für die Allgemeinheit. Das zweite ist, tu's für die Menschen, für die du arbeitest. Tu's nicht für dich, tu's nicht für deinen Ruhm, tu's nicht für dein Ansehen, tu's aus gar keinem anderen Grund als, und das betrifft jetzt wirklich das Feld der Politik, tu's für die Menschen, die dir vertrauen, die dir ihre Stimme übertragen haben. Auch das muss man laufend immer wieder prüfen. Da darf kein anderes Motiv stärker werden. Und das letzte und wahrscheinlich schwierigste ist für die Politik, aber vielleicht auch für andere Bereiche, sei bereit, dich verletzen zu lassen. Das ist etwas, was einem sehr selten gesagt wird, aber das ist etwas, worüber man auch nachdenken sollte. Da hilft dann schon auch, wenn man das einmal durchgedacht hat, die Unerschrockenheit, die auch nicht eine natürliche Gegebenheit in vielen Fällen ist, denn dann ist es ja einfach nur Leichtsinnigkeit, sondern zu wissen, angesichts der Hindernisse, die auf einen zukommen, angesichts der Verletzungen, die auf einen zukommen und die wird es geben, ja, man ist bereit, das zu akzeptieren im Ausgleich dafür, was man auf der anderen Seite sich vorgenommen hat, was man erreichen möchte. Ohne Verletzung wird es nicht gehen.
Erwin Wurm hat uns eine Frage für dich mitgegeben, die wir an dieser Stelle gerne loswerden würden und passt im Endeffekt auch zum Themenbereich öffentliche Personenpolitik. Er fragt, ob du eine Idee oder eine Antwort auf die Frage hast, warum sich immer mehr Menschen von den Großparteien abwenden, von der Mitte sozusagen.
Ja, eine sehr spannende Frage, die ich mir auch laufend stelle und auf die ich jetzt nicht die eine allgemeingültige Antwort habe. Mein momentaner Reflexionszustand: Wir leben in einer Zeit, in der alles personalisiert wird, mehr als je zuvor in der Geschichte. Also wir können das Personalisierte ausbreiten, ungehindert eigentlich. Wenn wir an die Arbeitswelt denken, der Personal Assistant, im Fitnessbereich ist es der Personal Trainer, beim Essen ist es dann Personalized Food, Personalized Medicine kennen wir auch, und im Grunde hätten wir auch gern Personalized Politics. Also wir haben so eine Vorstellung von dem, was für uns jetzt passt, und das sind oft sehr große Widersprüche auch drinnen. Dann gibt es solche von uns, die sich auf eine Thematik sehr verlegen und den Rest ausblenden, also die Single-Issue-Parties oder Single-Issue-NGOs zum Beispiel. Ich kritisiere das nicht, ich sage nur, es entspricht einem Trend in der Gesellschaft. Und immer weniger Leute sind interessiert an dieser Kulturtechnik des Zusammenhaltens. Ich glaube, dass es in der Politik unglaubliche Kraft braucht, zusammenzuhalten, Menschen wieder zusammenzuführen, zu einer Mitte zu bauen. Die Mitte einer Gesellschaft ergibt sich nicht von selbst, sondern das ist auch ein Akt der politischen Baumeisterkunst, wenn man so will. Das muss man auch bei den Menschen wieder als Bewusstsein schaffen. Es ist ziemlich schwierig, weil jeder hätte gern eine schnelle und persönliche Antwort auf seine persönlichen Anliegen. Und Politik ist, wie wir wissen, das Bohren von ganz dicken Brettern. Also diese Schnelligkeit, mit der Antwort erwartet wird, und das ist die schnelle Frustration, wenn es nicht kommt, dann schmeißen wir alles raus und probieren was anderes. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum es so schwierig geworden ist, in der Mitte zu halten und in der Mitte zusammenzuhalten. Ich bleibe überzeugt davon, sinnvolle, lösungsorientierte, dauerhaft positive Politik lässt sich nur aus der Mitte machen, nicht von den Rändern her. Da kommen immer wieder Impulse, die dann aufgenommen werden, hineingearbeitet werden. Aber das eigentliche Führen in einer Gesellschaft muss von der Mitte auskommen.
In diesem Sinne möchte ich dir jetzt die Chance geben, sozusagen unseren nächsten Interviewpartner auch eine Frage zu stellen. Was würde dich denn interessieren?
Ist es vorstellbar, dass immer mehr Menschen fliehen? Mhm. Wo sind die Grenzen der Belastbarkeit? Mhm.
Wir werden diese Frage mit zu unserer nächsten Gesprächspartnerin nehmen und sagen dir auch hier jetzt mal, liebe Ursula, vielen lieben Dank für deine Zeit und auch für dieses offene Gespräch. Ich glaube, wir haben sehr viel über Verhandlungen und Diplomatie gelernt. Und ja, danke dir.
Danke euch.
Ja, und wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert oder auch bei der nächsten Episode wieder reinhört, wenn es wieder heißt Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast, bei dem wir von den Besten lernen.
Genau, und bis dahin habt eine gute Zeit.
Das war Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast. Ein Podcast der jungen Industrie.